Das Evangelium gibt eine beständige Reinheit. Ihr seid schon rein. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Johannes 15, Vers 3. In den ersten beiden Versen von Johannes 15 spricht Christus davon, dass die fruchttragende Rebe gereinigt werden soll, damit sie mehr Frucht bringe. Und dann fährt er im dritten Vers fort: Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Es ist ein merkwürdiges Wort, dunkel und geheimnisvoll, besonders für den, der nicht im Glauben lebt. Es ist hier die Rede von einer geistlichen Reinheit, die der Herr selbst anerkennt. Was er rein nennt, das muss im Himmel und auf Erden rein sein. Es ist nicht sicher, dass das, was wir rein nennen, von ihm anerkannt wird. Darum müssen wir es aus seinem eigenen Mund hören. Alles beruht doch darauf, ob er mich anerkennt. Habe ich eine Reinheit, die Gott gut heißt, dann macht es nichts, ob ich selbst oder alle anderen nur Unreinheit an mir sehen. Was Gott gereinigt hat, das heiße du, nicht gemein. Apostelgeschichte 10, Vers 15. Die Schrift spricht von zwei Arten von Reinheit. Die eine ist die, die Gott in unserem Herzen wirkt. Er hat ihre Herzen gereinigt durch den Glauben. Apostelgeschichte 15, Vers 9. Das ist also eine Reinheit in uns. Die andere ist eine Befreiung von der Sünde, eine Befreiung, die durch ein Opfer gewonnen wurde. Es bewirkte, dass ich von meiner Sünde freigesprochen wurde. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7. Auf diese Reinheit wurde im Alten Testament durch das Versöhnungsopfer hingewiesen. Jesaja sagt von Christus: Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Johannes sagt: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Aber auch diese Reinheit von der Sünde bekommen wir durch das Wort. Er hat die Gemeinde gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Epheser 5, Vers 26. Wir wollen nun untersuchen, wie es sich mit diesen beiden Arten von Reinheit verhält. Gleichzeitig wollen wir sehen, worauf Christus hier zielt. Viele klagen die Christen an, dass sie sich allzu oberflächlich die Gerechtigkeit Christi zurechnen. Sie selber fürchten auch, dass sie es nicht ernst genug nehmen mit der Reinheit, die Gott in uns wirken will. Von einer solchen Reinheit spricht die Schrift deutlich. Es ist also nicht richtig, dass, wie viele meinen, das Einzige, was die Gläubigen von den anderen unterscheidet, der Glaube an Christus und seine Gerechtigkeit ist. Nein, der Unterschied zeigt sich auch auf andere Weise, in dem, was mit und in ihnen geschieht. Er reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Da wird nicht von dem gesprochen, wie die Sünde vor Gott getilgt wird, sondern von dem, was im Herzen geschieht. In Hesekiel 36, Verse 25 bis 26 steht: Ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinigkeit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Hier wird ausdrücklich von einem neuen Herzen gesprochen. Paulus sagt: Die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Römer 8, Vers 5. Hier sagt er also, dass es einen entscheidenden Unterschied im Sinn gibt. Man irrt also, wenn man meint, dass sich in den Christen nichts findet, was sie von den anderen unterscheidet. Die Gläubigen haben doch ein neues, reines Herz, einen neuen Heiligen Geist. Nun dürfte jemand sagen, wenn sie ein reines Herz haben, dann haben sie doch keine Unreinigkeit oder Sünde mehr. Jesus sagt ja, dass alles Unreine aus dem Herzen kommt. Und wenn das Herz rein ist, dann können sie doch nicht mal mehr böse Gedanken haben. Die Sünde sitzt doch im Herzen, nicht im Körper. Hier irrt man aber auch, weil man nicht richtig in das Verständnis der Schrift eindringt. Das neue, reine Herz ist nämlich nichts anderes als der neue, willige Geist. Matthäus 26, Vers 41. Ja, es ist Christi Geist in uns, der gegen die sündige Natur streitet. Galater 5, Vers 17. Nun wird nirgends in der Schrift gesagt, dass die alte Natur des Gläubigen heilig ist. Im Gegenteil wird davon gesprochen, dass sie gegen den Geist streitet und darum gekreuzigt und getötet werden soll. Galater 5, Vers 24. Er spricht also von denen, die Christus angehören, aber sagt nicht, dass sie rein sind von bösen Begierden. Nein, sie sind so böse, dass die sündige Natur gekreuzigt werden soll. Ein Christ ist nicht sündenfrei. Es gibt Menschen, die behaupten, dass ein Christ sündenfrei ist. Sie sagen, was ich aus freiem Willen gegen ein deutliches Verbot Gottes tue, nur das ist Sünde. Was ich nicht vorsätzlich tue, ist nicht Sünde. Wenn auf diese Weise die Sünde erklärt wird, kann man einräumen, dass ein Christ in gewisser Weise sündenfrei ist. Ein Christ übertritt doch nicht mit Wissen oder Willen ein deutliches Gebot Gottes. Tut er es doch, dann ist er vom Versucher überrumpelt worden, wie Petrus, als er den Herrn verleugnete. Davon sagt Paulus, ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das tue ich. Römer 7, Vers 15. So müssen wir es auch verstehen, wenn Paulus und Barnabas sich stritten und deshalb trennten. Apostelgeschichte 15, Vers 39. Oder wenn Petrus in Antiochien so handelte, dass Paulus ihn zurechtweisen musste. Galater 2, Vers 11. In Römer 7, Vers 20 steht, wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Auf diese Weise verstanden, ist es wohl wahr, dass das neue Ich nicht sündigt, wie Johannes sagt, wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde. 1. Johannes 3, Vers 9. Die Sünde ist nicht seine Tat, sondern sein Leiden. Kein Apostel hat aber gesagt, dass wir sündenfrei sind. Johannes schreibt ausdrücklich, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. 1. Johannes 1, Vers 8. Nein, unsere ganze Natur ist so von Sünde durchsetzt, dass wir nicht einmal merken, wenn wir sündigen. Die alte Unreinheit hängt allem an, was wir tun, denken und sprechen, auch wenn wir das Gute tun wollen. Die Schrift sagt, dass eines Menschen Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid ist. So müssen wir auch erfahren, dass die Unreinheit jeden Faden des Kleides durchzogen hat. Wir glauben nicht an Gott, wie wir sollten. Wir lieben ihn nicht von allen unseren Kräften. Wir beten und lesen Gottes Wort nicht so andächtig, wie wir sollten. Wir werden leicht ungeduldig, böse, selbstsüchtig und hochmütig. Wir sind um Gottes Ehre und die Seligkeit unseres Nächsten nicht so sehr besorgt, wie wir müssten. Dann kommen Versuchungsstunden, da der Satan uns sichtet wie den Weizen. Da werden wir vom Versucher in dem Grade angegriffen, dass wir meinen, er habe uns ganz und gar in seiner Gewalt. Wir spüren nicht den Geist und jammern, als wären wir verloren. Das sind die Erfahrungen der größten Heiligen. Und doch, wie rein ist nicht ihr neues Herz, ihr geistlicher Sinn unter all diesem. Es ist ihnen furchtbar, dass sie nicht den reinen Willen, den ernsten, heiligen Hass gegen die Sünde fühlen. Sie klagen darüber, dass sie die Sünde lieben. Ist dieser Geist nicht rein und heilig? Wie ganz anders ist es mit den Nichtgläubigen. Sie sind mit sich selbst ganz zufrieden. Sie versuchen nur, ihre Sünde zu verteidigen, zu entschuldigen und sie zu behalten. Die Gläubigen sind also rein in Bezug auf ihren Sinn, ihren neuen Willen und ihr Verlangen. Darum brauchen sie keine Drohungen und Strafe, sondern Trost. Wenn die Schrift droht und straft, geschieht das nicht für die Armen im Geist, sondern für die Selbstsicheren. Aber frei von der Sünde. Als Jesus seinen Jüngern die Füße wusch, sagte er, »Wer gewaschen ist, der bedarf nichts, als noch die Füße zu waschen, denn er ist ganz rein, und ihr seid rein, aber nicht alle.« Johannes 13, Vers 10. Der Herr macht also einen Unterschied zwischen der Reinheit des Lebens und sagte, dass sie ständig erneuert werden muss, und der Reinheit, die sie durch das sie reinigende Bad hatten. Wenn er sagt, ihr seid rein, weist er auf das Letztere hin. Und hier spricht der, der sein Blut zur Erlösung der Welt vergoß. An demselben Abend hatte er gesagt, das ist mein Blut, welches vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Matthäus 26, Vers 28. In beiden Schriftstellen, in denen Jesus von ihrer Reinheit spricht, ist der Gedankengang derselbe. Erst redet er von der unvollkommenen Reinheit, die notwendig einer fortdauernden Reinigung bedarf. Dann spricht er davon, dass sie gleichzeitig eine vollkommene Reinheit besitzen. Als Jesus am letzten Abend seinen Jüngern die Füße wusch, sprach er also einmal von der vollkommenen Reinheit, die sie schon besaßen, und dann auch davon, dass sie eine ständige Reinigung während des Erdlebens nötig hätten. Und in Johannes 15 redet er von den fruchttragenden Zweigen, die gereinigt werden müssen, um mehr Frucht zu bringen. Christus pflegt nicht die Reinheit und die Stärke, die in uns ist, zu rühmen. Im Gegenteil warnt er davor, sie zu beachten und sich darüber zu freuen. Als Petrus versicherte, dass er treu bis zum Tode sein würde, sagte Jesus ihm seinen Fall voraus. Und als die Jünger zurückkamen und sich freuten, dass die Geister ihnen untertänig seien, sagte er, »Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.« Lukas 10, Vers 20. Sie sollten sich nur über die Erlösung freuen. Wer sich mehr über die Kraft Gottes in uns als über die Versöhnungsgnade für uns freut, stimmt weniger mit dem Geist Christi überein als der, der sich schwach fühlt und seinen ganzen Trost nur in Christus hat. Der schwächste Sünder hat große Ursache, sich in Christus zu freuen, der mit seinem teuren Blut unsere Reinheit und unser Trost sein will. Wenn Jesus sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe, dann hat das dieselbe Bedeutung wie sein Wort an die Jünger, als er sie mit dem Evangelium aussandte. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Markus 16, Vers 16. Oder wenn Paulus es so ausdrückt, er heiligte sie und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Epheser 5, Vers 26. Hier bekräftigt Christus die große Hauptlehre der Schrift, dass wir vor Gott gerecht werden durch den Glauben. Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Und Christus sagt hier, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ihr habt nichts anderes getan, als meiner Rede zugehört, und dadurch ist der Glaube in euren Herzen entstanden, und damit seid ihr rein. Das sagt Christus selber, der am jüngsten Tage richten wird. Das muß doch das Innerste eines Menschen mit Freude erfüllen, daß der Herr selbst so redet. Er nennt kein einziges Werk, sondern nur sein Wort. Nur dadurch werden wir rein, da es Glauben in unseren Herzen wirkt. Durch die Kraft des Wortes Gottes. Du bist bekümmert über deine Sünden und über die Bosheit deines Herzens. Es beunruhigt dich, dass du so kalt, sicher und gottlos sein kannst. Deine Versuche, ein anderer Mensch zu werden, sind missglückt. Aber nun hörst du von Christus. Das Wort gewinnt Raum in deinem Herzen und wirkt Trost und Hoffnung. Das ist der Glaube, der dich selig macht. Jesus sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Du gehörst auch zur Welt. Auch für dich hat er also seinen Sohn geopfert. Gewinnt das einen solchen Raum in deinem Herzen, dass es dich tröstet, dann ist da Glaube. Und Jesus fährt fort, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Nimmst du ihn beim Wort, kannst du ganz gewiss sein, dass du nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben haben wirst. Wenn der Glaube so auf dem Wort steht, hat er alles, was das Wort enthält. Schau die Jünger an. Sie waren Jesu aufrichtige Freunde. Die Feindschaft der Juden und alles, was er von zukünftigen Verfolgungen redete, brachte sie nicht dazu, ihn zu verlassen. Sie glaubten an ihn. Sie glaubten nicht nur, dass er Gottes Sohn war, sondern auch, dass sie seine Gnade hatten, auch wenn sie es nur dunkel verstanden. Durch diesen Glauben waren sie von der Welt geschieden. Sie lebten und starben für ihren Meister. Aber neben diesen reinen Sinn sehen wir auch ihre verderbte Natur hervorbrechen. Petrus verleugnete dreimal. Und doch sagt Jesus, dass Petrus Glauben hatte. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Lukas 22, Vers 32. Auch Petrus gehörte zu denen, die laut Jesu Worten rein waren. Hier siehst du, wie die waren, die Jesus rein nannte. Steht es so mit dir, dass du keinen anderen Wunsch hast, als ihm anzugehören, dann ist deine Gebrechlichkeit kein Hindernis. Dann hast du Reue genug. Dann bist du ausreichend bekehrt. Glaube nur an sein Wort und seine Gnade, und alles ist wohl. Du bist rein in ihm. Aber du sagst vielleicht, dass du ein Gefühl hast, als ob dein ganzes Inneres unrein sei. Es gibt da so viele Sünden, wohl gar solche, an die du so gebunden bist, dass du sie überhaupt nicht hassen kannst. Du hast nicht mal den Wunsch, sie loszuwerden. Das hört sich nicht gut an, ist aber nicht zum Tode. Dass du die Unreinheit deines Herzens fühlst, zeugt davon, dass der Geist alles straft, was in deiner sündigen Natur ist, und da wohnt nichts Gutes. Es ist auch nicht verwunderlich, wenn du die Liebe zu gewissen Sünden fühlst. Wie sollte man Versuchungen und arge Begierden fühlen können, wenn man keine Liebe zu Sünde hätte? Bist du aber ein Christ, dann hast du diese Sünde auch. Du fragst, kann ich gleichzeitig dieselbe Sünde lieben und hassen? Ja, die böse Natur steht im krassen Gegensatz zu dem, was der Geist will. Dieselben sind widereinander, dass sie nicht tut, was ihr wollt. Galater 5, Vers 17. Ein Christ ist nicht nur ein neuer Mensch, sondern auch ein alter. Das Leben eines Christen ist zerteilt und zerrissen von dem ständigen Kampf zwischen der bösen Natur und dem Geist, der in uns wohnt. Darum fühlen wir nicht nur den reinen Willen, sondern auch die Mischung vom Alten und Neuen. Unerfahrene und selbstgemachte Heilige verstehen nichts davon. Denk nur an Davids Klagen und Paulus Sehnen nach der Befreiung von dem Leibe dieses Todes. Dieser Streit zeugt am meisten von dem reinen Sinn. Dass du deine Liebe zur Sünde hast, dass du die Sünden am meisten hast, die du am meisten liebst, ist das wichtigste Zeichen des reinen Sinnes. Viele Umbekehrte können die Sünde hassen, die sie nicht lieben, aber die Sünde zu hassen, die ich am meisten liebe, das beweist den neuen und reinen Sinn. Als die Jünger darüber diskutierten, wer von ihnen der Größte wäre, da empfanden sie wohl keinen Hass gegen ihre Eigenliebe. Aber als sie zur Besinnung kam, hassten sie sie bestimmt. Den einen Augenblick sagte Petrus, »Ich kenne den Mann nicht.« Im nächsten ging er hinaus und weinte bitterlich. Jesus selbst sagt, dass die Jünger rein sind. Er, der Augen hat wie Feuerflammen, der einst Lebendige und Tote richten wird. Er nennt sie rein, in dem Augenblick, wo er von ihrer Schwachheit redet. Als sie nach Gethsemane gingen, stritten sie sich darum, wer der Größte wäre. Während er Blut schwitzte, vermochten sie nicht mit ihm zu wachen, obwohl er sie dringend darum bat. Als er gefangen genommen wurde, flohen sie. Als er ein gutes Bekenntnis ablegte, verleugnete Petrus ihn. Wohlgemerkt, von diesen, sagte Jesus, dass sie rein waren, Kraft des Wortes, das er zu ihnen geredet hatte. Das will ich nie vergessen. Hier sehe ich klar die Kraft seiner Versöhnung. Hier sehe ich klar, was der eigentliche Kern des Evangeliums ist. Wir werden gerecht durch den Glauben. Hier sehe ich den großen Ernst der Worte. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Für alle Vernunft ist es unsinnig, dass so unreine Menschen vor Gott rein sein sollten. Da ahne ich nun, dass in Gottes Augen das Blut Christi mehr gilt als in unseren. Wenn ich auch nicht alles verstehe, so weiß ich doch, dass das, was vor ihm gilt, auch für uns gelten muss. Ich will nie vergessen, dass Jesus sagte, ihr seid rein durch das Wort, das ich zu euch geredet habe.